Hallo und herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt.
Der Herr ist auferstanden. Sehr schön. Halleluja, genau. Guten Morgen. Habt ihr gut gefrühstückt? Ja, höre ich da ein paar, die noch nicht gefrühstückt haben. Ja. Wir haben super gefrühstückt, habe mich gefreut, mit euch hier heute Morgen das Osterfrühstück zu haben und jetzt hier noch so viele neue Gesichter auch zu sehen im Gottesdienst. Schön, dass du es hierher geschafft hast, das erste Mal hier in diesem Konzertsaal. Und vielleicht sind wir ja öfter hier, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit und haben gedacht, der Osterfest ist einfach eine tolle Möglichkeit, um das hier auszuprobieren. Mein Name ist Philipp Klein, ich bin Pastor in der Freievangelischen Gemeinde hier in Passau in diesem Gründungsprojekt. Wir feiern Gottesdienst, sind unterwegs miteinander und ich habe mich so gefreut auf dieses Osterfest, hier mit euch die Auferstehung von Jesus zu feiern. Ich habe eine Info für euch, liebe Kinder, wenn ihr mutig seid. Oh, jetzt sehe ich, die Tücher sind hier alle weg, aber eigentlich sind hier so Tücher. Und wenn ihr mögt, Kinder, ihr dürft euch hier vorne hinsetzen zu mir. Da müssen vielleicht die Erwachsenen hier nochmal Platz machen oder sowas ein bisschen, weil ich brauche euch zwischendurch, okay? Traut ihr euch, wenn ihr möchtet, vielleicht auch nur die großen Kinder oder sowas, dann könnt ihr hier zu mir nach vorne kommen, ja? Und wenn ihr merkt, liebe Eltern, hey, mein Kind braucht einfach mal eine Verschnaufspause, dann wiederhole ich nochmal das, was die Annika eben gesagt hat, dürft ihr einfach hier die Treppe hochgehen. Da sind Spielsachen in diesem Raum, da kann man trotzdem den ganzen Gottesdienst verfolgen. Da könnt ihr einfach hochgehen, wenn irgendwas ist. Aber nicht die Kinder alleine lassen, also genau, die müssen beaufsichtigt werden. Aber das könnt ihr gerne in Anspruch nehmen. Ja, ihr dürft euch mal gerne hinsetzen, liebe Kinder, weil ich brauche euch während der Predigt unbedingt. Genau, ja. Hey, ich habe euch was mitgebracht. Was ist das? Was ist das für ein Ei? Überraschungsei. Ja, ein Überraschungsei, ja. Diese Dinger, die gibt es ja schon richtig lange, gell? Gab es die schon vor dem Mauerfall? Ich weiß nicht, ist jemand hier, die gibt es schon ewig, oder? Ja, die gibt es schon ewig, gell? Ja, ich weiß nicht, also meine Kindheit haben diese Dinger ja echt geprägt, gell? Also und jeder Elternteil kennt ja diesen Moment an der Supermarktkasse, wenn du dein Zeug schon aufs Band gepackt hast und dann kommt dein Kind und sagt, Papa, darf ich ein Ü-Ei haben, gell? Kennt ihr das, Eltern? Ja, genau, man denkt sich nur jedes Mal. Jedes Mal denken sich Eltern, ja, natürlich, schenke ich dir. Kriegt ihr immer ein Ü-Ei, wenn ihr danach fragt? Weiß ja nicht. Bei uns fällt das eher dann nüchtern aus, meine Reaktion. Aber dieses Ü-Ei, also ich habe es als Kind schon ab und zu bekommen, auch manchmal, wenn euer Oma und Opa oder Onkel, Tante, die haben irgendwie immer diese Ü-Eier mitgebracht. Und dann, das ist ja schon eine aufregende Sache, oder? Dann sitzt man da und klappert, dann überlegt man, was könnte da wohl drin sein? Was ist denn da drin meistens? Was ist da drin? Spielzeug? Woher weißt du das eigentlich, Matteo? Ihr kriegt nie Ü-Eier bei uns. Und das hier ist sogar ein Kinderüberraschungs-Maxi-Osei. Und ich fand das als Kind immer mega cool, so Ü-Eier zu bekommen. Und dann manchmal, dann gab es ja auch noch so Reihen, gell? Wenn man in einem bestimmten Zeitraum wieder eins gekauft hat, dann hat man irgendwie so eine Reihe an Spielzeug bekommen, was irgendwie zusammengepasst hat, gell? Und wenn das Marketing ganz fies war, dann brauchtest du unbedingt mehrere Eier, damit das irgendwie überhaupt erst Sinn gemacht hat, ja? Also schon irgendwie clever gemacht. Aber dieses Ü-Ei, das steht ja dafür. Also wir lieben doch Überraschungen, gell? Überraschungen, also die guten Überraschungen, das ist was. Wir lieben es, wenn wir Überraschungen haben. Also wenn der Osterhase hier auf einmal unangekündigt reinkommt, war das cool mit dem Osterhasen? Ja? Soll der eigentlich nochmal kommen? Sollen wir den mal rufen? Meint ihr, der hört uns? Können wir rufen mal Osterhase auf 1, 2, 3. Osterhase. Ich glaube, der ist... Wisst ihr, wo der ist? Der ist auf der Feste Oberhaus, ne? Da an dem Weg und versteckt Eier, ja. Aber da Überraschungen sind schon was Tolles, wenn es eine gute Überraschung ist.
Und wisst ihr, was hier drin ist? Wollt ihr das herausfinden? Dann, dann müsst ihr noch ein bisschen durchhalten, aber am Ende der Predigt, dann dürft ihr das hier auspacken und zusammenbauen. Okay? Dann bekommt ihr das. Ich lasse das hier liegen. Ja, ich packe das nicht aus. Also wir lieben Überraschungen und die Auferstehung von Jesus, das war so eine richtige, die Bombenüberraschung der letzten 10.000 Jahre Weltgeschichte oder 1 Million Jahre Weltgeschichte. Die Auferstehung von Jesus war die Überraschung schlechthin. Und wir lesen jetzt mal einen Teil in der Bibel. Wenn du die Bibel noch nicht so gut kennst, es gibt so einen alten Teil und einen neuen Teil. Und in dem neuen Teil, in dem Neuen Testament, da gibt es die ersten vier Bücher, das sind die Evangelien. Da drin ist so die Geschichte von Jesus aufgeschrieben. Und in dieser Geschichte, wenn man so ganz hinten blättert, dann findet man so die Kreuzigungsberichte und auch eben diese Berichte von Jesus, wie er im Grab lag und auferstanden ist. Und dann war es so, dass Jesus ist gestorben, er lag im Grab. Und dann am Ostermorgen gibt es drei Frauen, die sich noch bevor die Sonne aufgeht oder gerade als sie aufgegangen ist, als sie wieder raus durften, weil der Sabbat beendet war, haben sie sich aufgemacht zum Kreuz. Und was haben die drei Frauen am Grab gesucht? Wisst ihr das schon? Haben Jesus gesucht! Ja, weil der lag da im Grab. Und das lesen wir jetzt einmal zusammen. Was die da gemacht haben. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlreichende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Also Maria und Salome machen sich auf zum Grab in der festen Erwartung, unser Jesus, der liegt da und der soll nicht einfach so verrotten, ja, sondern wir wollen ihn salben. Wir wollen ihn salben. Das wollten sie machen. Und sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Das kennt ihr gut, ne? Ihr steht immer so früh auf, wenn gerade die Sonne aufgeht. Wir lieben das als Eltern, wir lieben das. Es war der erste Tag, die Sonne ging gerade auf. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Und wir, Lieben, wir kennen irgendwie diese Geschichte von der Auferstehung von Jesus, aber wir müssen uns immer wieder neu in diese Situation der Frauen und der Jünger von Jesus hineinversetzen, weil die haben das nicht gewusst und die haben auch nicht damit gerechnet, dass das Grab offen ist und Jesus nicht mehr drin ist, weil die gehen hin, um den Leichnam von Jesus zu salben. Die sind in der festen Erwartung, dass Jesus dort im Grab liegt und tot ist. Und warum hatten diese Frauen diese Erwartung? Matteo, was ist? Oh ja, das sehen wir uns gleich. Genau, das du. Ja, the Pastor's Kid, ja. Das gucken wir uns gleich an. Aber die Frauen gehen hin mit der Erwartung, Jesus liegt da. Und warum hatten sie diese Erwartung? Die Jünger sind 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen und haben irgendwann, dann haben sie begriffen, ah, Jesus ist tatsächlich der Messias, den Gott sandte, um sein Volk zu erretten. Aber sie haben nicht verstanden, dass der Messias leiden und sterben muss. Das hatten die nicht auf der Platte. Das war nicht deren Erwartungshaltung. Ja? Sondern die Erwartungshaltung der Jünger und dieser drei Frauen war, Jesus ist der Messias und irgendwann zieht er nach Jerusalem ein und er schart ein Heer um sich und das Volk der Juden erhebt sich und schmeißt die Römer aus dem Land. Das war die Erwartungshaltung. Und als Jesus dann gestorben ist, das war für die Welt ist zusammengebrochen. Der Retter, ihr Herr, der Meister, mit dem sie 3 Jahre lang rumgewandert sind, tolle Sachen erlebt haben, Wunder erlebt haben, er stirbt. Und das haben die nicht, damit haben die nicht gerechnet, das war nicht eingeplant, ihre Erwartung wurde schlicht und einfach enttäuscht. Sie waren erschüttert, sie waren entmutigt, sie waren voll von Trauer, vielleicht auch von Wut und sie fühlten sich hilflos. Jetzt frage ich dich, gibt es Momente in deinem Leben, wo deine Erwartungen enttäuscht werden? Vielleicht, wo auch deine Erwartung an Gott enttäuscht wird. Du hast erwartet, dass du gesund wirst oder dass dein Ehepartner gesund wird. Du hast irgendwie erwartet, dass deine Kinder irgendwie auch vielleicht Jesus kennenlernen. Und deine Erwartungen, die du hast an Gott, werden enttäuscht. Erlebst du das? Machst große Zukunftspläne, du hast den Eindruck, Gott hat dieses oder jenes mit dir vor und dann kommt alles anders, weil deine Erwartungen enttäuscht werden. Und Freunde, das ist Ostern. Das Gefühl von Wut, von Hoffnungslosigkeit, von Verzweiflung. Das ist Ostern. Und die Frauen sind auf dem Weg zum Grab und man fragt sich ja manchmal so, was haben die da eigentlich geredet? Und liebe Kinder, hört ihr auch so gerne Hörspiele? Ja? Hört ihr Hörspiele zu Hause? Was hört denn ihr denn so für Geschichten? Felix? Was passiert im Krankenhaus? Ne? Genau, wie wir wissen. Wir hören jetzt ein Hörspiel zusammen, okay? Und wir hören jetzt mal rein, was die Frauen so geredet haben, als sie auf dem Weg zum Grab waren. Da hören wir jetzt mal rein.
Maria, hast du gedacht, dass es so endet? Ich meine, nach allem, was wir erlebt haben, einfach tot.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal genau, wie es mir eigentlich geht. Vielleicht bin ich schon leer geweint. Und ja, dass sie irgendwann unseren Herrn festnehmen werden, war mir schon irgendwie klar. Aber kreuzigen und umbringen wie einen Verbrecher. Und er ließ es einfach geschehen.
Wenn es das jetzt einfach war, ich meine so wirklich, was dann?
Ich weiß es nicht. Ich vermute, wir machen einfach irgendwann weiter.
Einfach weiter? So als wäre nie etwas gewesen. Meinst du, ich könnte vergessen, was er alles Gutes getan hat, wie er zu mir kam, meinen Namen nannte, einen Namen, mit dem ich jahrelang nicht mehr angesprochen wurde. Und er sah mich, ich meine so wirklich, er sah mich mit liebenden Augen an, anders als jeder Mensch zuvor. Einfach weitermachen.
Ich weiß doch nicht.
Hast du eine Ahnung, was die anderen gerade machen? Ach, und hast du irgendwas von Petrus gehört? Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit, du weißt schon.
Ich vermute, er ist bei den anderen, aber ganz genau weiß ich es nicht. Es muss schrecklich für ihn gewesen sein. Er wirkte noch trauriger und verletzter als die anderen.
Okay.
Da hinten müsste es sein. Das Grab, das Josef gehört. Wir müssten gleich da sein. Bist du bereit dafür?
Wie kann man darauf vorbereitet sein? Ich habe Salböl dabei. Für den Leichmann meine ich. Aber es wird schlimm, ihn so zu sehen.
Du weißt aber schon, dass sie einen Stein vor die Höhle gerollt haben, in der er liegt. Wer soll uns den wegrollen? Also ich habe dafür keine Kraft. Und zusätzlich meinten sie, dass römische Soldaten das Grab bewachen. Ich glaube nicht, dass wir Jesus heute noch zu sehen bekommen. Aber naja.
Oh ja. Naja, vielleicht ist es auch besser so. Irgendwie. Da hinten ist es. Aber warte mal. Nein, das kann nicht sein. Bist du dir ganz sicher, dass wir hier richtig sind? Haben wir uns vielleicht verlaufen?
Warum fragst du? Natürlich sind wir richtig.
Na schau, der Stein, er ist weg. Das Grab steht offen und sie selber, es ist blendend hell.
Ja, so, Kinder, meint ihr, so könnte das gewesen sein, dass die Frauen sowas geredet haben? Und habt ihr gehört, wie traurig die waren? Habt ihr das gehört? Die waren schon so richtig, richtig traurig. Und dann kommen sie zu dem Grab und vielleicht haben sie wirklich so reagiert, dass sie gesagt haben, sag mal, was ist hier los? Haben wir uns vielleicht verlaufen? Also vor 3 Tagen, da war alles dunkel und sieht alles ganz anders aus. Das Grab ist offen. Wieso ist da ein Licht in diesem Grab? Und sie erschrecken sich und wir lesen es nochmal nach. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Ja, das war echt ein Problem für die. Die sind einfach hin, da irgendwie, vielleicht ist der Gärtner ist ja immer da. Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Und die Frauen erschraken. Wer war das, der junge Mann in dem weißen Gewand? Ein Engel, genau. Er aber sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch zu Petrus, gell? Weil Petrus, das war immer ein Sonderfall, sagt es dem wirklich extra. Dort, so, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch angekündigt hat. Zittern vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Die waren immer noch erschrocken. Versteht ihr? Die müssen kreidebleich gewesen sein. Die sind zum Grab, Jesus war weg. Was ist hier los? Ja. Und dann kommt die Begegnung mit Jesus selbst. Sie sind auf dem Rückweg und Jesus kommt ihnen jetzt entgegen. In ihre Verzweiflung, in ihre Trauer, in ihre Erschrockenheit, in ihre Furcht, in ihre Wut, in diese ganzen Emotionen tritt Jesus. Verstehst du? Das ist Ostern. Jesus tritt in unsere Emotionen. Jesus tritt in unsere Wut, in unsere Verzweiflung. Er überrascht die Frauen. Und er will auch dich überraschen. Jesus will dich überraschen in deiner Verzweiflung. Er will dich überraschen in deiner Enttäuschung und dir wieder Hoffnung geben. Er will dich überraschen in deiner Trauer und dich trösten. Er will dich in deiner Wut überraschen und dir zeigen, dass es vielleicht ganz anders ist, als du es dir gedacht hast. Er will dich in deiner Hilflosigkeit überraschen und reicht dir seine Hand. Das ist Ostern. Plötzlich trat Jesus ihnen entgegen. Servus! Seid gegrüßt! Hey, ich bin's! Da liefen sie zu ihm, sie warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ihr braucht keine Angst mehr haben vor diesem Leben, was euch bevorsteht. Ihr braucht keine Angst mehr haben vor dem Tod. Ihr braucht keine Angst mehr haben, was euch im Alltag begegnen kann. Ich bin jetzt da. Ich bin auferstanden, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt es meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Gott überrascht diese Frauen mit seiner Kraft. In ihrem Alltag, in ihrer Lebenssituation. Und ich frage dich, bist du schon mal überrascht worden von Gott? Willst du überrascht werden von Gott, dass er mit seiner Wahrheit, mit seiner Meinung, mit seinen Einstellungen, mit seiner Liebe dir entgegenkommt? Wie das heute aussehen kann, ganz normal in unserem Alltag, das erzählt uns mal ganz kurz die Edith. Edith, komm mal zu mir. Wie war das bei dir, als Gott dich mal überrascht hat mit seiner Kraft?
Ja, das war folgendermaßen, wie wir gerade von den Frauen gehört haben, diese Emotionen, die kennen wir alle aus unserem eigenen Leben. Und da gibt es Situationen, ja, da hat man Angst und man spürt die Ohnmacht. Und dann passieren Dinge. In meinem Leben war es so, dass ich sehr viele Pflegefälle in der Familie hatte und mir natürlich die Sache auch ein bisschen Angst machte, Angst vor der Überforderung. Und ich habe mich der Aufgabe gestellt und habe gedacht, schaffe ich das alles? Beruf, Familie, den ganzen Alltag und trotzdem für die Menschen da zu sein. Ich habe es in Angriff genommen. Ich habe gepflegt, betreut und begleitet bis in den Sterbeprozess jeweils. Und alle haben gesagt, ja, dass du das alles so schaffst. Es hat funktioniert. Und das ist ein Geschenk. Im Nachhinein bin ich immer gestärkt aus diesen Situationen herausgekommen und muss sagen, das war die Kraft Gottes, die ich da dankbar entgegennehmen durfte.
Danke, Edith. Vielen, vielen Dank. Gott ist geil. Ja, großer Applaus. Danke, Edith. Ja, so eine Situation im Alltag, oder? Und es macht einen Unterschied, ob wir Gottes Kraft erleben oder nicht. Wie geht's weiter, Kinder? Wollt ihr noch das Ende von dem Hörspiel hören, von den beiden Frauen? Ja? Wollt ihr hören, wie es weitergeht, was die Frauen geredet haben, als die vom Grab wieder weg sind? Das hören wir jetzt einmal rein.
Das wird uns niemand glauben. Ich meine, ich glaube es ja selbst kaum. Träume ich? Ist das gerade wirklich passiert? Haben wir gerade Jesus gesehen und er hat zu uns gesprochen? Du hast das auch gesehen, oder?
Ja, Maria, das ist gerade wirklich passiert. Aber was haben wir auch anderes erwartet? Nach den 3 Jahren mit ihm, nach all den Wundern, den Heilungen, den Zeichen.
Mein Herz schlägt viel zu schnell. Er lebt. Ich meine, er lebt.
Ja, er lebt. Wow. Aber vermutlich hast du recht. Das wird uns niemand glauben. Nicht nur, weil das eine völlig verrückte Geschichte ist. Auch noch dazu haben wir es nur wir zwei gesehen. Nein, sie werden glauben, dass wir verrückt geworden sind. 2 hysterische Frauen, die nicht besser mit dem Tod von Jesus umgehen können, als sich einzubilden, dass er lebt. Ich kann sie schon reden hören.
Aber wir haben es tatsächlich erlebt. Das Beben, die Engel, ja, Jesus selbst. Wir haben es erlebt und das kann uns niemand nehmen. Wir müssen es ihnen sagen.
Und wie?
Ich habe keine Ahnung. Er hat gesagt, er geht nach Galiläa voraus. Dann sollten wir dorthin. Maria, ich bin keine Predigerin und ich habe mit Sicherheit nicht alles so ganz genau verstanden, was Jesus uns damals immer gesagt hat. Aber das können wir nicht verschweigen. Wir müssen es erzählen, egal ob sie es glauben oder nicht. Er lebt. Was er gesagt hat, was er getan hat, es stimmt. Er ist der Messias. Und er lebt.
Ja, er lebt.
Vielen Dank. Ja, das Hörspiel gibt es bald zu erwerben. Von Regina und Christina. Können wir mal einen großen Applaus geben. Vielen Dank euch beiden. Für das. Hast du schon mal gezweifelt in deinem Leben? Wer hat schon mal gezweifelt? Ich kenne keinen Christen, der noch nie gezweifelt hat. Wir haben unsere Fragen. Liebt Gott mich wirklich, wie ich bin? Vergibt er mir wirklich? Sieht er mich in den schlechten Situationen meines Alltags? Hört er mein Gebet wirklich? Kann ich das glauben, was in der Bibel steht? Ist es wahr, was in der Bibel steht? Wir haben unsere Fragen und wir haben unsere Zweifel und das ist auch ganz normal. Und glaubt ihr, liebe Kinder, glaubt ihr, alle haben das sofort geglaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Wer ist für ja? Nee, gell, Aaron, du hast... Haben die alle nicht geglaubt? Das ist doch komplett unmöglich, dass jemand einfach so von den Toten aufersteht. Und da gab es einen Kollegen,
Der Thomas, ein Freund von Jesus, der wollte das gar nicht glauben. Der hat das gehört und alle haben es erzählt. Aber Thomas hat gesagt, nee, das glaube ich nicht. Und dann dummerweise, als Jesus dann einmal in einer größeren Gruppe von Leuten erschien, war Thomas an dem Abend doch gar nicht da. Also alle haben es irgendwie mitgekriegt. Alle erzählen davon. Aber Thomas sagt, wenn ich es nicht selber gesehen habe, dann glaube ich es nicht. Kennt ihr das? So Leute, die sagen, ey, also wenn ich nicht selber diesen Jesus erlebe, wenn ich nicht selber erlebe, dass es Gott wirklich gibt, also ich glaube das nicht, nur weil es andere glauben. Und Jesus begegnet jetzt diesem Thomas. Thomas sagt, erst muss ich seine Nägel durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stelle und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. Der Thomas hat gesagt, ich muss Jesus sehen und ich will sehen, wo seine Wunden sind von den Nägeln. Und dann glaube ich's. Und dann kommt Jesus, 8 Tage später, und er tritt in die Mitte. Er sagt, Friede sei mit euch. Und dann geht er zu Thomas. Er weiß genau, was Thomas braucht, in seiner Situation, in seinen Zweifeln. Und er sagt zu Thomas, leg deinen Finger auf diese Stelle, sieh meine Hände an, reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und Thomas, seine Reaktion ist, mein Herr und mein Gott. Verstehst du? Jesus kommt nicht und sagt, Ätschi Bätschi Thomas, du glaubst nicht, was alle anderen gesagt haben. Ist mir egal, wenn du es nicht glaubst, du musst es glauben. Mach so wie alle anderen. Jesus weiß, was Thomas braucht. Und er geht zu Thomas hin und er gibt ihm das, wo er sagt, das braucht dieser Thomas, um an mich glauben zu können. Berühr mich, fass mich an. In seinen Zweifeln. Und Jesus sagt, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und damit meint er uns. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Er ist eben nicht hier in Fleisch und Blut hier jetzt anfassbar. Und trotzdem glauben wir an ihn. Weißt du, jeder hat seine Zweifel. Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, da war für mich ein so ein großer Zweifel, ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Sind das nur Geschichten oder ist das historisch wirklich passiert? Das war mein Zweifel. Ja, und was mir dann richtig geholfen hat, war genau diesen Zweifel nachzugehen und zu entdecken, dass Historiker, die historisch sauber arbeiten, zu diesem Schluss kommen, sagen ja, also wenn wir historisch sauber arbeiten, so wie wir mit Julius Caesar und allen anderen auch arbeiten, ja, dann müssen wir eigentlich sagen, die Berichte von Jesu Auferstehung, die sind echt glaubwürdig. Also allein die Tatsache, dass es Frauen sind, die das leere Grab entdecken. Frauen waren damals vor Gericht, deren Aussage nicht so viel wert wie die von Männern. Und wenn da jemand gewesen wäre, der diese Auferstehungsberichte von Jesus hätte erfunden wollen, dann hätte er nicht Frauen zum Grab geschickt, sondern hätte er irgendwelche Priester zum Grab geschickt oder irgendwelche Soldaten, irgendwen, dem man glauben konnte, aber doch keine Frauen. Jesus schickt Frauen. Total unglaubwürdig. Und Historiker sagen, genau das macht diese Geschichte noch glaubwürdiger. Er begegnet in unseren Zweifeln. Überrascht von der Kraft Gottes in meinen Zweifeln. Und das Letzte, überrascht von der Kraft Gottes in meiner Schuld. Wir feiern Ostern, wir feiern Karfreitag, weil Jesus gekommen ist, um stellvertretend für mich am Kreuz zu sterben, meine Schuld auf sich zu nehmen und so die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und wisst ihr, was so richtig gut dafür steht? Das ist dieses Osterlamm. Und jetzt brauche ich mal ein Kind. Welches Kind ist denn mutig? Aaron, kannst du schon mit dem Messer umgehen? Die Eltern nicken. Aaron, komm mal zu mir. Dieses Osterlamm. Wer hat heute Morgen schon ein Stück von einem Osterlamm gegessen? Das sind schon einige. Wir hatten hier auch eins zu verspeisen. Das Osterlamm steht symbolisch für Jesus. Aber wisst ihr auch warum, Kinder? Vielleicht kennt ihr die Geschichte davon, wie das Volk Israel aus Ägypten ausziehen musste. Kennt ihr die Geschichte? Schon mal gehört? Und dann müssten die ein Lamm schlachten. Und das Blut müssen sie an ihre Haustür streichen. Zum Zeichen dafür, dass sie zum Volk Gottes gehören und dass sie nicht bestraft werden mit dem Tod. Und Jesus sagt über sich, ich bin dieses Passahlamm. Ich bin dieses Lamm. Und wenn du mein Blut über die Türpfosten deines Lebens streichst, dann bist du gerettet, dann bist du sicher, dann wirst du in Ewigkeit nicht sterben. Und das ist die Symbolik von diesem Lamm. Und was wir machen an Ostern, Aaron, jetzt darfst du mal dem Lamm den Kopf abschneiden. Kannst du das? Ganz vorsichtig. Mach mal die Hand weiter hoch, bitte. Und jetzt kannst du so sägen, genau. Jawohl. Sehr gut, genau. Einmal durch die Augen, genau. Ja, genau, ein bisschen weiter nach unten. Genau, super. Sehr gut, machst du das. Sehr gut. Pass auf, ich halte hier fest, okay, und du sägst. Perfekt. Sehr gut, genau. An Ostern feiern wir, dass dieses Lamm für uns gestorben ist. Und wir essen es sogar. Und es gibt sogar einen Akt, in dem Christen das essen, und das ist das Abendmahl. Im Abendmahl, da essen wir den Leib von Jesus. In Gedanken daran, dass er für uns gestorben ist. Schmeckt das gut? Mmh. Wollt ihr auch ein Stück? Ja? Kommt mal her. Guck mal hier, ich schneide euch mal hier so ein Stückchen ab. Dann könnt ihr das essen, okay? Wollt ihr euch ein Stück holen, liebe Kinder? Dann kommt mal her, dürft euch mal alle ein Stück nehmen von diesem Osterlamm. Und jetzt noch die letzte Frage, liebe Kinder. Warum steckt hier so eine Fahne in dem Lamm drin? Wieso steckt hier eine Fahne? Das ist die Fahne des Sieges. Diese Fahnen stecken traditionell in diesen Osterlämmern als Zeichen dafür, dass Jesus eben nicht tot geblieben ist, sondern dass er den Tod besiegt hat, dass er auferstanden ist, dass er der Sieger ist über den Tod. Dafür steht diese Fahne. Jesus ist am Kreuz gestorben, und ich habe euch noch einen Bibelvers und ein Video mitgebracht, um zu zeigen, was das für uns bedeutet. In einem alttestamentlichen Buch, in Jesaja, da steht dieser Vers: In deinen Augen sind wir alle unrein geworden. Selbst unsere guten Werke sind bloß ein schmutziges Kleid. Wegen unserer Sünde sind wir verdorrt, sind wir wie verdorrtes Laub, das zu Boden fällt und vom Winde weggeblasen wird. Ganz schön deprimierend, oder? Gott sagt, diese Welt ist durchflutet von Sünde. Sie ist wie ein Krebs. Diese Welt ist zerstört durch die Sünde. Und selbst wenn wir versuchen, alles gut zu machen, ist das immer noch nichts verglichen mit Gottes Heiligkeit und Schönheit. Und liebe Kinder, ihr dürft euch noch mal hinsetzen. Ich habe mal eine Frage an euch. Habt ihr schon mal was falsch gemacht im Leben? Habt ihr schon mal was gemacht, was ihr nicht machen solltet? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Ich auch. Ständig mache ich Sachen, die ich nicht machen sollte. Fragt mal meine Frau. Ständig mache ich Sachen, die ich nicht machen sollte. Und ich habe euch ein Video mitgebracht. Das ist leider auf Englisch, aber ihr versteht das, auch wenn ihr die Sprache nicht kennt und wenn ihr die deutschen Untertitel nicht lesen könnt. Und das Video, das zeigt so richtig toll, was Gott mit uns macht, wenn wir was falsch gemacht haben. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Richtet ein ungöttliches Chaos an. Und du kannst dich nicht selbst davon befreien. Jeder Versuch, sich selbst davon zu befreien, macht es nur noch schlimmer. Und an Ostern feiern wir, dass Jesus diesem Chaos entgegengetreten ist. Er ist stärker. Er ist dieses Stärkere. Sein Blut ist dieses Stärkere. Und er ist in der Lage, die Sünde und das Chaos, das durch die Sünde in dein Leben gekommen ist, zu entfernen. Und ich frage dich, willst du das? Willst du das heute, hier und jetzt? Durch seine Auferstehung hat Jesus der Welt bewiesen, dass er stärker ist als der Tod. Er ist stärker als jede Verzweiflung, stärker als jeder Hass, stärker als jede Sünde. Er hat gesiegt. Und die Frage ist, lässt du ihn auch in deinem Leben dieser Sieger sein? Rufst du diesen Dad? Rufst du diesen Dad? Rufst du diesen Dad? In der Bibel steht, merkst du nicht, spricht Jesus, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe. Und wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Wir werden miteinander Gemeinschaft haben. Und wir singen jetzt ein Lied miteinander. Wir singen jetzt ein Lied miteinander und nach diesem Lied hast du die Möglichkeit, mit mir ein Gebet zu sprechen. Und in diesem Gebet zum Ausdruck zu bringen, ich will das. Ich will Jesus reinlassen. Ich will diesen Dad rufen. Ich will, dass er dieses Chaos in meinem Leben beseitigt. Wir singen ein Lied miteinander. Du kannst dieses Lied benutzen, um darüber nachzudenken. Und nach dem Lied lade ich dich ein, mit mir zu beten.
Unser Leid hast du getragen, unsere Schmerzen, unsere Schuld, hast all das auf dich geladen und uns gerettet vor dem Tod. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir waren verloren auf unserem Weg. Unsere Schuld hat dich getroffen, auf dass wir Gottes Gnade sehen. Durch deine die Strafe lag auf dir zu unserem Frieden. Durch deine Wunden sind wir jetzt frei. Jesus, wie sehr musst du uns lieben. So zerschunden und gemartert, du hast den Mund nicht aufgetan, hast dich gebeugt und stumm ertragen, was niemand von uns tragen kann. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe lag auf dir zu unserem Frieden. Durch deine Wunden sind wir jetzt frei. Jesus, wie sehr musst du uns lieben.
ich lade dich ein, wenn du sagst, ich möchte das, ich möchte zu diesem Daddy rufen, dann habe ich hier ein Gebet für dich. Weil manchmal weiß man ja nicht, wie man das machen soll. Wie soll ich mit Gott sprechen? Wie kann ich denn seine Vergebung in Anspruch nehmen, meine Schuld loswerden? Wie kann ich mich denn reinwaschen von diesem Öl? Und dieses Gebet hilft dabei. Und ich lade dich ein, wenn du das möchtest, dann darfst du, ich bete immer eine Zeile vor und dann darfst du das laut nachbeten. Und ich bitte die von euch, die schon mit Jesus leben, einfach laut mitzubeten, dass es, dass niemand denkt, der muss ja alleine beten. Und wenn du sagst, du möchtest das, dann darfst du, du musst nicht, dann darfst du das beten. Ich lade dich ein. Lieber Gott, danke, dass du mich liebst und das Beste für mein Leben willst. Mir ist klar geworden, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Das tut mir aufrichtig leid. Danke, Jesus Christus, dass du meinen Alleingang und alle meine Sünden vergeben hast. Weil du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich will dir vertrauen und bitte dich, komm in mein Leben. Sei mein Erlöser und mein Herr. Lass mich deine Liebe erfahren und deine guten Absichten für mein Leben erkennen. Amen.